Ja, Allianz Gebetswoche, ein neuer Impuls, draußen zu beten. Es hat die ganze Zeit während der Allianz Gebetswoche nicht geschneit, aber jetzt geht es so richtig los. Aber in den Jahren vorher hat es geschneit und auch geregnet. Ein Impuls, nach draußen zu gehen, dort zu beten, miteinander mit anderen Gemeinden draußen, sich nicht zu verstecken, sondern sichtbar zu sein, jeden Abend sich um ein leuchtendes Kreuz herum zu versammeln, mit leuchtenden Liederblättern sozusagen, wenn eine Kerze drin ist, zu versammeln. Das war schon eine tolle Sache. Jeweils 30, 35, 40 Leute, die sich jeden Tag da versammelt haben, jeden Abend ein Impuls, ein neuer Impuls. Von daher habe ich gedacht, dass wir mit dem Thema Gebet, Anbetung, Nähe Gottes feiern, nochmal drüber nachdenken sollen, was ist Gebet eigentlich? Normalerweise ist ja Gebet so eine zusätzliche Sache, so nach der Melodie, ach, betest du noch schnell, dann können wir zum Programmpunkt kommen oder wollen wir eine Gebetsrunde machen oder betet einer noch für uns, damit wir jetzt endlich, und dann bespricht man dann halt eben irgendwas, nämlich das Eigentliche. Man bespricht dann ja das Eigentliche, genau. Das Gebet ist vorneweg, muss hinten dran sein, weil wir ja nun mal Christen sind, man macht es halt, aber dann kommt das Eigentliche. Betest du nochmal schnell mit uns? Und damit bringen wir zum Ausdruck, was für uns das Gebet ist. Kannst du mal schnell noch beten, damit wir endlich zum Eigentlichen kommen? Und das Eigentliche ist dann entweder eine seelsorgerliche Problematik, also mir geht es auch so. Ach, lass uns noch schnell beten, damit wir miteinander reden können. Oder wir haben irgendeine wichtige Entscheidung oder wir haben in irgendeiner Weise organisatorische Dinge zu klären, ein wichtiges Gespräch. Das Eigentliche halt. Das Gebet muss möglichst schnell passieren, damit man Zeit fürs Eigentliche hat. So. Das ist schräge. Aber das machen wir so. Und erwarten natürlich, dass Gott mit seiner Gegenwart mitten bei uns ist, beim Eigentlichen, beim Gebet. Gebet muss sein, mach schnell, damit wir keine Zeit verlieren. Warum empfinden wir Gebet als Zeitverschwendung? Warum empfinden wir das Gebet als etwas, was irgendwie, es muss ja sein, nicht? Aber mach schnell. Warum ist das so? Weil wir wahrscheinlich das Eigentliche so gefangen sind im Eigentlichen. Also das heißt, wir verdienen eben am Montag, Dienstag, Mittwoch unser Geld und nicht am Sonntag, bis auf mich halt. Deswegen bin ich auch im Gemeinderat. Nein, das kann man so nicht sagen. Nicht? Aber am Ende bete ich dann immer, weil Helmut, kannst du noch schnell für uns beten? Das ist eine Situation, die uns natürlich prägt. Im Alltag verdienen wir unser Geld und zwar nicht beim Gebet, sondern beim Arbeiten, bei dem, was uns halt vor die Füße kommt, was der Chef uns sagt, mach mal schnell das, mach mal schnell dies und jenes und so weiter. Das ist das, wo wir unser Geld verdienen. Gebet ist Zeitverschwendung, denn bei der anderen Zeit verdienen wir unser Geld. Das prägt uns natürlich. Und so sind wir dann eben auch natürlich in der Gemeinde. Dort verdienen wir unser Geld, unsere Brötchen, Gemeinde. Das ist das Unübliche, das Unnormale, das Zusätzliche, jedenfalls nicht das Eigentliche. Das kommt zusätzlich dazu. Faszination unseres Alltags. Natürlich, wenn man darüber nachdenkt, merkt man, wenn ich wirklich von der Gegenwart Gottes her geprägt sein möchte, von seiner Größe und Herrlichkeit, also das, was wir eben gelesen haben und auch gleich nochmal lesen wollen, dann sollte das doch eigentlich anders sein. Also nicht nur vom Alltag fasziniert sein, wir müssen unser Geld verdienen, gar keine Frage. Deswegen sind es ja auch 6 Tage oder 7 Tage und am 6. Tag ruhen wir aus und versammeln uns vor der Gegenwart, vor dem Angesicht Gottes. Natürlich sollen wir 6 Tage arbeiten, weil es uns gut tut, Dinge zu schaffen, zu bewegen, zu verändern. Wir sind so angelegt, das ist in Ordnung. Aber das Eigentliche, das heißt, da wo wir herkommen und da wo wir hingehen, da wo unser Leben als Quelle herkommt und auch wieder darauf zugeht, das ist ja Gott und seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, seine Größe. Und die Ältesten fielen auf ihre Knie nieder und die vier Wesen beeilten sich, Amen zu sagen, als die anderen Menschen Hunderttausende, tausendmal tausend und zehntausendmal zehntausend und was weiß ich was, dann anfingen Gott zu loben und die vier Wesen sagten ganz schnell Amen, so ist es und so soll es sein und so wird es bleiben und die Ältesten fielen auf die Knie. All diese Dinge, Gegenwart Gottes. Wir erwarten doch von dem, dass Gott da ist, Kraft, Hilfestellung, Wegweisung. Also sollten wir fasziniert sein von der Gegenwart Gottes, von der Begegnung mit Gott. Als Glaubende kennen wir diese Realität. Jedenfalls bei mir in der Bekehrung spätestens ist das passiert. Ich weiß ganz genau, wie das langsam gewachsen ist. Ich war ja auch aus frommem Hause und so weiter und so weiter und komme mit in die Sonntagsschule, bin ich selten gegangen. Und ich spürte doch, wenn ich in die Gemeinde hineingehe, upsala, da ist irgendwas. Und ich merkte, da kommt ein Anspruch auf mich zu, da ist irgendwas, was etwas von mir wollte und das wollte ich nicht. Und in dem Moment, wo man dem zustimmt und sagt, ja Herr, ich stelle mich diesem Anspruch, ich gehe mit auf deine Seite und lass mich von dir führen, da ist etwas in mein Leben hineingekommen, was die Gegenwart Gottes ausmacht. Eine tiefe Freude, ein Gespür dafür, dass Gott da ist und dass er mir Kraft schenkt, mich auftankt. In seiner Gegenwart kann ich Kraft tanken. Warum sind wir fasziniert vom Alltag, der uns Kraft kostet und nicht von der Gegenwart und Realität unseres Herrn, der uns Kraft schenkt? Ist das nicht strange? Ist das nicht merkwürdig? Wir sind fasziniert von dem, was uns immer wieder Kraft kostet, was uns Mühe macht, was uns wirklich auch Kraft abzieht. Und versammeln uns um den Alltag herum, lass uns schnell das Eigentliche tun. Und da, wo wir Kraft empfangen, da, wo wir etwas von ihm bekommen, da wollen wir uns nur kurz aufhalten. Wir wissen, dass der Alltag von Menschen, die der Gegenwart Gottes in besonderer Weise begegnet sind, dass dieser Alltag sich komplett verändert hat. Die Bibel redet davon. Paulus. Das Leben des Paulus hat sich verändert, als Christus ihm begegnet ist auf dem Pferd in Richtung Damaskus. Hat ihn runtergeholt, hat ihn blind gemacht. Danach war sein Leben völlig verändert. Mose, als Gott ihm begegnet ist, als er die Schafe seines Schwiegervaters da über den Sinai getrieben hat und Gott ihm im brennenden Dornbusch begegnet ist. Oder später, als er in einer Felsspalte das Angesicht Gottes sehen durfte und Gott ihn da geschützt hat. Oder als die Wolkensäule, Feuersäule vor ihm hergegangen ist und so weiter. Oder sein Angesicht ganz leuchtend geworden ist. Das Leben des Mose hat sich verändert, jedes Mal in der Gegenwart Gottes. Und jedes Mal hat sich seine Empfindung verändert, wenn er mit dem Alltag der Realität dessen, was er zu tun hatte. Mit dem Volk Gottes, mit dem, was er zu regeln an Arbeit. Er war ganz müde und der Schwiegervater kam an und sagt, hör auf damit, du musst das anders machen, anders organisieren, so geht's nicht. Und ich denke auch an Samuel. Also das heißt, die Gegenwart Gottes ist nicht immer nur so spektakulär, so besonders, so Samuel. Alltagsleben von Samuel, diesem kleinen Samuel, den seine Mutter im Tempel abgeliefert hat, weil es ein Gelübde war. Ich bringe dir meinen Sohn her, wenn du mir einen Sohn schenkst. Und Samuel hörte Gott reden in der Nacht und irgendwann sagte er, hat es gelernt, hier bin ich, Herr, rede. Das ist sehr unspektakulär, aber Gott hat zu ihm geredet. Die Nähe Gottes war da und sein Leben hat sich seit diesem Moment komplett verändert. Wäre es nicht sinnvoll, diesem Bereich unseres Lebens viel mehr Raum zu geben? Ob wir immer diese Art von Gebete beten müssen, die wir so beten, mit dieser Sprache oder mit dieser Art und Weise, das sei mal dahingestellt. Aber diese Nähe Gottes, das, was die Gegenwart Gottes ausmacht, da, wo sich Leben verändert, wo komplett neu etwas in mein Leben hineinkommt, es wäre doch eigentlich interessant zu sagen, ich widme mich viel mehr diesem Bereich meines Lebens, da, wo Gott anfängt zu reden in mein Leben hinein und eben nicht nur, lass uns mal schnell abhaken. Kannst du mal eben schnell beten? Gegenwart Gottes, Anbetung, tausende mal tausend und zehntausende mal zehntausend. Möglicherweise müssen wir uns ein wenig Hunger machen lassen an den Stellen, wo in der Bibel von solchen Situationen berichtet wird. Wie war das eigentlich? Wie hat sich das angefühlt? Ich möchte das noch einmal lesen, aber ich meine, das ist die Offenbarung, die Übersetzung nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe das hier gar nicht drüber geschrieben. Offenbarung 5 ab Vers 8. Als das Lamm das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebenden Wesen, die vier lebendigen Wesen und die 24 Älteste vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe, außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen, Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu einem Königreich gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, tausend mal tausende, zehntausend mal zehntausend. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen, um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert ward, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und die vier lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Ich habe diesen Text vor ein paar Wochen schon als Predigttext gehabt. Jetzt möchte ich das unter einem anderen Aspekt sehen. Was stellen wir uns vor, wie wohl das Leben des Johannes danach ausgesehen hat? Wenn man so ein Ding sieht und geoffenbart bekommt, was würde in deinem Leben passieren? Würdest du so weitermachen können wie bisher? Nicht tausend mal tausend Engel in deinem Wohnzimmer, nicht? Ja, schön, wunderbar, mach mal Fernsehen an. Nicht, würden wir so weitermachen können wie bisher, oder würde nicht auch unser Leben sich völlig verändern? Die Ältesten fielen nieder, die vier Wesen beteten an und so weiter und so weiter. Wenn man sich das mal vorstellt, was würde wohl geschehen, wenn mir selber, wenn dir sowas begegnet? Würdest du so weitermachen können? Der Engel hat ja eine krumme Harfe. Was würden meine Reaktionen sein? Seid nicht so laut, ich verstehe den Fernseher ja gar nicht. Wie würde sich mein Verhalten, meine Reaktion, mein Denken verändern? Würde ich mich über die gleichen Dinge ärgern, über die ich mich normalerweise im Gottesdienst oder zu Hause oder was auch immer ärgere? Wieder mal zu laut oder zu leise, den versteht man ja, Mikrofon, ich soll nicht so nuscheln. Würde Johannes sich ärgern vielleicht über die Qualität, die mindere Qualität der Buchrolle, in die er jetzt alles reinschreiben muss? Viel zu viel, ich kann das gar nicht aufschreiben so schnell. Außerdem ist das komisches Papier. Vielleicht ärgert er sich über die Buchrolle, die der Lektor nuschelnderweise vorgelesen hat in seinem letzten Gottesdienst. Denn Johannes war ja einer der Ältesten oder der Ältesten von sieben Gemeinden. musste wahrscheinlich immer wieder zu bestimmten Gottesdiensten. Vielleicht konnte er als Gefangener, war ja gefangen auf der Insel Patmos, konnte er zu einigen seiner Gemeinden reisen. Vielleicht hat er sich geärgert über den Lektor, der nicht richtig lesen kann, die falsche Betonung und Griechisch kann er gar nicht richtig und all solche Sachen. Was würde im Leben eines Johannes geschehen, wenn er sowas erlebt? Und als er sowas erlebt hatte, was ist da wohl anders geworden? Hat er sich noch geärgert über die gleichen Dinge? Würdest du dich noch ärgern über die gleichen Dinge? Wäre das überhaupt noch wichtig? Denn wenn jetzt die Siegel geöffnet werden, die Buchrolle und die Schalen ausgegossen und all diese Dinge, die jetzt geschehen, das hat ja Auswirkungen auf Zukunft, auf Gegenwart, auf all diese Dinge und du ärgerst dich über irgendeine Buchrolle oder die Gitarre hat mich geblendet bei Sonne oder was auch immer man da so hat oder der Beamer hat gezittert, man konnte gar nicht richtig lesen. All diese Dinge, die uns so bewegen, wo wir uns streiten oder eben auch nicht. Herrlichkeit Gottes, hier bin ich, Herr, rede. Und Jesus sagt, ja, hier bin ich auch, schreib auf. Da sind wahrscheinlich die Fesseln gar nicht mehr sinnvoll. Er würde irgendwie versuchen, mit der einen und der anderen Hand angekettet irgendwie zu schreiben, damit andere das mitkriegen, was er da von Gott gezeigt bekommen hat. Andere Sachen sind wahrscheinlich gar nicht mehr wichtig, verlieren ihre Wichtigkeit. Es wird alles relativiert an der Herrlichkeit Gottes neu ausgerichtet. Was würde in meinem Leben alles neu ausgerichtet, wenn Gott mir so begegnen würde? Oh, wäre ganz schön anstrengend. So ein paar tausend Engel in der Wohnung, das wird eng. Will ich das überhaupt? Ist Glaube oder Frömmigkeit vielleicht tatsächlich nur so eine Oberfläche? Bestenfalls bete du mal schnell, damit wir schnell damit fertig sind. Ich hoffe, ich predige da nicht so lange. Es sind ja diese Fragen, was ist Glaube in deinem Leben? Trägt es dich oder trägst du diesen Glauben, weil es eben nur dieser kleine obere Firmenreif ist? Oder trägt der Glaube dich? Ist Gott wirklich Kraft geworden in deinem Leben? Das, was die Bibel bezeugt, ist das Realität in deinem Leben? Mann, was habe ich mich gewehrt gegen eine Berufung, vollzeitlich im Reich Gottes zu sein? Was haben wir als Jugend unserem Pastor das Leben schwer gemacht? Und er hat uns den Jugendraum halbiert. Wir waren so froh, dass nach der Renovierung unseres Gemeindehauses ein schöner, großer Jugendraum und er sagt, für euch reicht die Hälfte. Ah! Und dann schickst du mich her in auch so eine Situation, soll mich mit Leuten rumärgern, wie ich damals einer war. Helmut, schneid dir doch die langen Haare, aber ich war doch auch so eine Revoluzzer. Es verändert sich das Leben, wenn Gott mir begegnet. Wünsche ich mir das oder soll er mir bloß, bete mal schnell, damit Gott nicht so dicht rankommt? Das ist ja diese Frage. Was würde sich verändern in meinem Leben, wenn Gott mir da begegnet? Johannes 4, 23 und 24. Jesus sagt der Frau am Jakobsbrunnen, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater sie haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In Geist und in Wahrheit. Es geht um mein Herz. Es geht darum, dass der Glaube etwas ist, was mein Herz prägt. Anbetung findet zunächst in meinem Herzen statt. Und Jesus sagt dieser Frau, es ist nicht wichtig, an welchem Ort man Gott anbetet. Es ist nicht wichtig, in welcher Zeiteinheit man Gott anbetet. Nicht in der Jahreszeit, nicht in der Länge der Gebete liegt es, nicht in der Liturgie, nicht in der Kleidung, nicht in der Körperhaltung, nicht in der Begleitmusik, sondern in Geist und in der Wahrheit. Und ob ich vor 500 Jahren mich darüber ärgere, dass so ein Luther die Orgel in seine Gottesdienste einführt oder ob ich mich heute daran ärgere, dass die Jugend irgendwas anderes einführt, was man noch nie so gemacht hat. Außerdem steht die Orgel ja auch nicht in der Bibel, aber die E-Gitarre auch nicht. Was wird uns Gott noch in den nächsten 20 Jahren zumuten an Musikinstrumenten, die alle nicht biblisch sind? Mit diesen Streitthemen, wenn wir uns über solche Fragen streiten, machen wir das Reich Gottes kaputt. Nehmen dem Reich Gottes die Originalität, die Kraft, die dahinter steckt. Wenn wir nicht Gott anbeten in Geist und in der Wahrheit, sondern uns über den Ort streiten, wo man ihn anbeten darf. Wenn wir uns nicht freuen an der Nähe Gottes, sondern darüber streiten, dass die einen aufstehen, die anderen sich niederknien. Wir hatten in einer Gemeinde mal eine schwarzafrikanische junge Frau, die hat sich während des Gottesdienstes lang hingelegt. Das habe ich noch nie erlebt. Aber das hat sie von ganzem Herzen so gemeint und wollte damit zum Ausdruck bringen in ihrer Körperhaltung: Gott, du kannst mich ganz und gar nehmen und gebrauchen. So wie ich bin, du siehst mich ganz und gar. Nimm mich hin. Sie ist zu einem Werkzeug in ihrer Familie geworden, nach London gefahren. Vater wollte nichts vom Glauben wissen und er hat sich bekehrt über dem, was sie heraussprudelte. Sie war voll von der Gegenwart Gottes. Fantastisch. Manchmal findet man keine Worte und sie hat mit Englisch, Deutsch Schwierigkeiten, dies gerade brächte, konnte gut Deutsch dann auch, na klar, nicht? Aber manchmal Gebetssprache, wenn es von Herzen kommt, dann, aber diese Herzenssituation hat sie in ihrer Körperhaltung Ausdruck verliehen. Sie hat sich hingelegt vor Gott. Herr, du darfst mich ganz nehmen, so wie ich bin. Wenn du in deinem Gebetsleben keine Worte mehr hast, dann mach das mit deiner Körperhaltung, bring es zum Ausdruck. Die Ältesten fallen nieder, knie nieder, heb die Hände hoch, mach das in deinem stillen Kämmerlein, so wie Gott es dir gibt. Und wenn der Mund nicht mehr anbeten kann, weil irgendwas verstopft, dann mach das mit deiner Körperhaltung, bring das Gott zum Ausdruck. Anbetung in Geist und Wahrheit. Wir hatten auch in einer Gemeinde einen Gastprediger, auch Landesverbandsreisedienst und so weiter und so weiter. Und ich war auch irgendwo in einer Gemeinde und wollte natürlich wissen, was hat er gepredigt, war er gut, war er nicht gut. Und derjenige, der mir da entgegenkam und mir das sagen sollte, ich konnte gar nicht zuhören. Der hatte gar keinen Schlips an. Der hatte ein Halstuch mit einer silbernen Brosche. Ich konnte gar nicht zuhören. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Anbetung in Geist und Wahrheit, das heißt, wer da keinen Schlips anhatte und eine Silberbrosche, konntest du die Predigt nicht hören? Was geht in unseren Herzen vor? Was geht in unseren Herzen vor, wenn wir miteinander Anbetung feiern? Der hat ja gar keinen Schlips an, der hat ja eine Silberbrosche und dieses Tuch, wie sieht denn das aus? Dann war das auch noch ein bayerischer Trachtenanzug und so weiter und so weiter. So kann man doch nicht, das geht nicht. Warum kann man in Bayern nicht ohne Schlips und mit Trachtenanzug? Warum denn nicht? Man wird nicht diesen Ort oder jenen Ort oder mit dieser Lederhose oder ohne diese Lederhose oder was auch immer. Es ist Geist und Wahrheit. Gott anzubeten heißt in Geist und Wahrheit. Es ist eine Frage des Herzens. Ob es mit Orgel oder Gitarre passiert, ob es mit Leier oder was weiß ich was passiert. Wir hatten in einer Gemeinde zwei Orgeln und eine Organistin und sie hat von Herzen gespielt. Aber das, was sie gespielt hat, war schon gewöhnungsbedürftig. Es war die einzige Frau, die das spielen konnte. Ich kann keine Orgel spielen, geht nicht. Kann man Gott loben und anbeten, wenn jemand von Herzen Orgel spielt? Entweder du lernst, an den falschen Tönen vorbeizuhören, oder du kannst aus der Gemeinde austreten. Das geht nicht. Eine geistliche Frau, und sie hat es von Herz gemacht, und sie war die beste Musikerin an der Stelle, die wir hatten. Mehr hatten wir nicht. Soll ich mich jetzt jedes Mal als Mensch, der im Chor war und Gitarre spielt und die Noten kann und so, was soll ich mich jedes Mal ärgern über jeden falschen Ton? Dann kann ich gleich nach Hause gehen. Wenn Anbetung nicht etwas ist, was von Herzen kommt, dann kannst du auch anbeten, wenn ein Esel Gitarre spielt. Oder du kannst es nie. Für mich ist Apostelgeschichte 10 eine grundsätzliche Frage. Wenn der Hauptmann in Caesarea, der Hauptmann der italischen Kohorte, Caesarea eine moderne Stadt, modernste Sachen, ein Hafen in den Sand gebaut und raus mit frischem Beton, die Italiener, das heißt die Römer, hatten gerade erfunden, wie man Beton mischt, nämlich aus Ätnastaub. Beton mischt, der unter Wasser hart ist und bleibt und wird. Eine Neuerung der damaligen Zeit. Herodes hat damit eine Hafenstadt, Caesarea, gebaut, hat sie dem Caesar geweiht. Der Caesar ist gekommen, hat diese Stadt eingeweiht, er hat eine italische Kohorte, echte Römer, Italiener, also nicht nur Germanen oder Nordafrikaner, was auch immer, irgendwelche dahergelaufenen Römer, sondern echte, eine italische Kohorte. Das waren Leute, das war eine Ehre, dass diese Kohorte vor Ort war. Und der Hauptmann dieser Kohorte bekommt von Gott gesagt, hol dir den und den, den Petrus, und lass dir das Wort Gottes erklären. Und Petrus war gerade im Hause eines Gerbers. Römer und Juden hatten es damals nicht miteinander. Und dann kommt dieser Jude auch noch aus einem stinkenden Hause. Mehrere Tage ist er da gewesen. Wir waren ja in Joppe, das Haus stinkt nicht mehr. Es steht noch da, aber es stinkt nicht mehr, das ist verzogen. Aber wenn Petrus da mehrere Tage gewesen ist und Gott sagt, den holst du dir, der stinkt, ist Jude, kommt aus Galiläa, spricht einen komischen Dialekt, und wenn du in der Lage bist, von dem das Wort Gottes anzunehmen, das ist eine Nadelöhr-Situation. Für Petrus ja ganz genauso. Du musst zu einem Römer. Er sagt ja am Anfang, ich darf noch nicht mal das Haus eines Römers, eines Heiden betreten. Aber weil beide durch diese Nadelöhr-Situation durch sind, wurde die Versammlung mit dem Geist Gottes erfüllt in dem Moment, wo der Petrus anfängt zu reden, weil die Herzen offen waren. Er musste da nichts reindrücken und erst große Erklärungen machen. Er hat gepredigt und die Herzen waren offen. Möglicherweise will Gott einen Segen schenken in besonderer Weise, aber du musst durch das Nadelöhr. Und wenn dir, liebe Geschwister, zwei Orgeln schenken und eine Organistin und die spielt, dann musst du lernen, dass Gott manchmal, wenn er Segen schenken will und dein Herz prüfen will, sein Wort durch den Mund eines Esels verkündet. So wie bei Bileam, als der Engel sich vor ihm aufbaute, um ihm an ihm Gericht zu halten und der Esel rechts und links an die Mauer oder an den Felsen drückt und dann irgendwann anfängt, ihm das zu predigen. Siehst du nicht diesen Gerichtsengel da vor uns? Wenn du nicht in der Lage bist, durch den Esel das Wort Gottes zu hören, dann ist dein Herz noch nicht richtig. Wenn du in der Lage bist, wie dieser Hauptmann, dieser Cornelius, der italischen Kohorte, einen, ich sag's jetzt mal, stinkenden Juden, sich holt, um das Wort Gottes zu hören, wie sieht das aus mit unserem Herzen? Streiten wir uns über Ort und Zeit? Streiten wir uns, ob jemand mit einem Halstuch und Silberbrosche und keinen Schlips anhat? Ich konnte seine Predigt gar nicht, konnte mir nichts sagen, nicht ein bisschen aus der Predigt. Anbetung in Geist und in Wahrheit. Gebet und Anbetung, wenn Gott dann da ist, hat das mit Veränderung zu tun, mit Aufbruch. Das Leben dieses Cornelius, der durch dieses Nadelöhr hindurchgegangen ist, hat sich in dem Moment komplett verändert. Er selber und hinter ihm seine Offizierskollegen wurden vom Geist Gottes erfüllt, sprachen in Zungen, wussten gar nicht, was das ist. Was muss das für eine Situation gewesen sein? Wenn die Nähe Gottes, wenn die Gegenwart Gottes Menschen verändert, dann geschieht etwas. Kannst du Gott diese Erlaubnis geben, dass er das auch in deinem Leben kann und möchte? Es wird anstrengend, es wird nicht verheißen, dass es dann besser wird, dass es dann einfacher wird, das Leben. Manchmal wird es natürlich auch schwieriger, na klar. Ich möchte den letzten Predigttext mit uns lesen, Offenbarung 8. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligen Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. Nun stieg der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Manchmal haben wir ja den Eindruck, dass unser Gebet sehr stümperhaft ist. Was verwenden wir da manchmal für Worte? Manchmal verdrehen wir die deutsche Grammatik, wenn wir beten. Beten merkwürdige Absurditäten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast oder solche Sachen. Habe ich auch schon gebetet. Ich habe das Abendmahl ausgeteilt. Das Brot, dies ist mein Blut. Es gibt Situationen, da sagt man, oh, hätte ich das doch bloß nicht getan. Hätte ich doch ein bisschen Konzentration. Warum ist mir das jetzt passiert? Manchmal hat man den Eindruck, lass doch lieber den Mund zu, dann sagst du nicht irgendeinen Blödsinn. Manchmal ist das eine Blockade. Was soll ich denn jetzt beten? Sie haben doch schon alles weggebetet. Aber das, was Gott uns hier deutlich macht, ist, dass sein heiliges Räucherwerk, das heiligende Weihrauch, Räucherwerk, zusammen mit den Gebeten aufsteigt. Gott kann das übersetzen, was du betest. Und ob du das in dieser Sprache oder jener Sprache oder dieses Beispiel aus Hamburg, als die Rocker sich bekehrt haben, war ja Erweckung und sie durften sich alle ein Lied wünschen und einer hoch soll er leben. Das war sein Anbetungslied, was er sich gewünscht hat zu seiner Taufe. Hoch soll er leben. Er kannte diese frommen Lieder alle nicht, aber dieses kannte er. Und es war sicherlich von ganzem Herzen so gemeint, hoch soll er leben. Und es war von Herzen ein Lob an Gott. Gebete der Heiligen, manchmal trauen wir uns nicht. Aber Gott macht dem Johannes hier deutlich, dass es da im Himmel Engel gibt, die eine Menge Räucherwerk in die Hand nehmen müssen, um unsere Gebete so zu übersetzen, dass es bei Gott ankommt. Aber wenn Gott das zeigt und wenn er das macht und dafür extra eine ganze Reihe von Engeln hat, dann betet doch, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Dann komm doch vor das Angesicht Gottes, so wie du bist. Mach dich nicht heiliger, als du bist. Das wird im Himmel übersetzt. Und dann rede. Und wenn du nicht reden kannst, dann lies einen Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Herr, du siehst, wo es mir überall mangelt. Und wenn deine Worte nicht mehr ausreichen, dann mach das wie diese junge afrikanische, britische Frau. Leg dich vor Gott ganz hin und bringe ihm zum Ausdruck mit deiner Körperhaltung, wie du dein Gebet am liebsten formulieren würdest, aber du kannst es vielleicht nicht. Anbetung von Herzen. Es geht nicht um den Ort, es geht nicht um die Schlipsqualität, es geht nicht um den silbernen Broschenansatz, es geht um in Geist und in der Wahrheit. Sei mutig im Gebet und trainier das vielleicht im stillen Kämmerlein. Wir brauchen keine heilige Gebetssprache, die man eben nur dann beim Gebet verwenden dürfte, sondern wir brauchen unser Herz an unserer Seite. Vielleicht ist es auch eine Hilfe, Bibeltexte zu lesen, so wie Offenbarung 5 oder 8, wo die Herrlichkeit Gottes beschrieben wird und dass man mit einstimmen kann. Wem das aufgefallen ist, sind ja drei Anbetungslieder, die in diesem Predigttext vorkommen. Würdig ist das Lamm. Damit einstimmen, das mitlesen, laut mitlesen. Würdig bist du, Gott. Würdig bist du, Jesus, das Lamm Gottes. Lasst uns miteinander beten. Es wäre schön, wenn der ein oder andere laut beten könnte. Betet kurz, damit es genügend Räume gibt, damit alle, die möchten, beten können. Ich möchte gerne dann das Gebet abschließen. Wer betet?